Hier ist Podcast Literatur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Heute zum 140. Todestag von Mathilde Franziska Anegger. Hier also ein Extra. Autorin in Münster, Journalistin in Köln, Freiheitskämpferin in der Pfalz, Feministin in den USA. Mathilde Franziska Anegger und ich lese Ihnen Passagen aus Ihren Memoiren aus dem Badisch-Pfälzischen Feldzug 1848-49. 1848 hatten es die Völker Mitteleuropas satt, unter der Knute autokratischer Könige und Fürsten zu leiden. Von Frankreich bis zum Schwarzen Meer, von Skandinavien bis Palermo brachen politische und soziale Konflikte aus. In der Pfalz, die damals zum Königreich Bayern gehörte, blieb es zunächst ruhig. Denn Deutschland schien gerade dabei zu sein, die vielen Kleinstaaten zu einem konstitutionellen Bundesstaat zu vereinen. Und die Verfassung der Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche enthielt Grundrechte, die das Land zu einem der fortschrittlichsten Verfassungsstaaten gemacht hätten, von denen übrigens viele 1949 in das Grundgesetz der Bundesrepublik übernommen wurden. Doch die bayerische Regierung und der preußische König sagten sich, ach, scheiß auf die Demokratie, scheiß auf das Volk. In der Pfalz war man geschockt, denn Macht kommt nun mal aus Mündungen und kommt aus den Mündern nicht, wie Biermann schon wusste. Und so berief man 1849 in der Pfalz Volksversammlungen ein, die sich vom Königreich Bayern lossagten und stellte eine Volkswehr auf. Wenn die Historiker heute immer noch von Pfälzer Aufstand oder gar Rebellion und Revolution reden, plappert ihre Wortwahl, wie so oft, eigentlich den Diskurs antidemokratischer Machthaber nach. Denn Pfälzer und Badener Widerstandskämpfer verteidigten die Verfassung der Nationalversammlung und damit ihre demokratischen Gesetze und Errungenschaften. Im Mai 1949, also vor 175 Jahren, wurde in Kaiserslautern eine provisorische Regierung gebildet. Die Volksbewaffnung wurde beschlossen und eine Verteidigungsarmee aufgestellt. Doch die preußischen Armeen waren schon im Anmarsch. Deren 19.000 Mann starken Verbänden waren die schlecht bewaffneten und ausgebildeten Truppen der Pfälzer hoffnungslos unterlegen. Die Kämpfe bestanden fast nur aus Gefechten beim Rückzug von Kirchambulanten, Kaiserslautern, durchs Rinntal und Neustadtertal über den Rhein hinüber nach Baden mit dem Ende im Rastatt im Juni 1849. Und genau hier setzt der literarische Teil unseres Extras zum 175-jährigen Gedenken an die Verteidiger und Verteidigerinnen der Verfassung, Demokratie und Menschenrechte ein, auf deren Schultern und in deren Schuld wir stehen. Eine der wichtigsten war Mathilde Franziska Anegger. Doch bevor ich Ihnen einige Passagen aus Ihren Memoiren aus dem Badisch-Pfälzischen Feldzug 1848-49 vorlese, möchte ich Sie selbst kurz vorstellen. 1817 in Westfalen, als Tochter eines wohlhabenden Gutsbesitzers geboren, war gebildet, hübsch und so groß gewachsen wie Taylor Swift. Nach der Scheidung aus einer aufgezwungenen Ehe lebte sie in Münster als Schriftstellerin und alleinerziehende Mutter und gehörte zum Kreis von Annette Droste-Hülshoff. Hier lernte sie auch ihren zweiten Ehemann Fritz Anegger kennen. Das Paar ließ sich später in Köln nieder, wo Mathilde Franziska Anegger bald zur demokratischen Szene gehörte. Sie lernte Marx und Engels kennen, knüpfte Kontakte zu Herwig, Lassalle und Freiligrath und schrieb für die Kölnische Zeitung. Als ihr Mann Fritz Anicke 1849 die Leitung der Artillerie der pfälzischen Volkswehr übertragen wurde, reiste sie ihm nach und traf ihn in Frankenstein zwischen Kaiserslautern und Neustadt. Und nun lese ich aus dem Buch. Bist du's wirklich? Rief ich ihm entgegen. Es war Anicke, der vom Pferde sprang. Er selbst war es, der mich in die offenen Arme stürzte. Da standen wir, nachdem wir Arm in Arm eine Strecke Wegs zurückgelegt hatten, plötzlich in einer wunderprächtigen, tiefen Waldschlucht. Geschützt von einer Menge Scharfschützen, die auf den bewaldeten Höhen lagen. Und von unseren Kanonen, die auf einen Weg gerichtet standen, von wo aus die Preußen in die Täler kommen sollten. Wie freudig, wie hoffnungsreich ward ich hier begrüßt. Freunde, Kämpfer aus unserem Lande, die auf den ersten Kriegsruf hierher geeilt waren, stürzten mir entgegen und fragten, was ich mit aus der Heimat bringe. Ich überspringe eine Seite. Schon hatten die Preußen nach den zuletzt eingegangenen Berichten uns schon so weit umgangen, dass wir auf dem größten Teil unseres Marsches in Gefahr schwebten, abgeschnitten zu werden. Ich ritt an der Seite meines Gatten neben unseren Kanonen, das Pferd des Adjutanten. Es ging mit tiefem Schweigen durch die Nacht. Nur das Gerassel von 8 bis 10 Geschützen und das Murmeln des Felsbachs, welcher unzählige Mühlenräder hier trieb, ließ sich auf unseren Wegen vernehmen, so wie alle 100 Schritt das Wer-da-Rufen der Feldwacht haltenden Volkswehr. Meine Erscheinung musste den Männern des Gebirges etwas fabelhaft vorkommen, denn oft, bevor sie die Zügel meines Pferdes freigaben und mich durchpassieren ließen, musste ich entweder ihnen selbst Zutrauen eingeflößt oder musste Anicke für mich gebürgt haben. Einmal sogar schien ich den Vorposten so verdächtig, dass die ganze Mannschaft aus dem Wachthause gerufen ward und diese mit Fackeln und Waffen herausstürzte, um ihrer Pflicht zu genügen. So misstrauisch ich hier auch begrüßt worden war, so treuherzig aber und mit festem Händedruck entließen mich die gestrengen Männer, als sie hörten, dass ich mit ihnen in den Kampf ziehen wollte. Ich überspringe wieder 1,5 Seiten. Da ich Proben meiner sattelfesten Reitkunst, die ich seit meiner frühesten Kindheit mit Leidenschaft geübt habe, bereits abgelegt und erklärt hatte, von der Seite Anickes nicht mehr weichen zu wollen, so ward mir in Neustadt ein gutes, aber gänzlich rohes Pferd aus dem Kriegsdepot überwiesen. Aus Dankbarkeit dafür übernahm ich die Stelle eines Botschafters oder, wenn man will, einer Ordonnanz bei Anicke, welche Stelle ich mir schmeichle, bis zum Ende des Feldzugs zu seiner Zufriedenheit ausgefüllt zu haben. Ich überspringe wieder 20 Seiten. Für uns war doch bald darauf das Signal zum Aufsitzen gegeben. Wohin es ging, ich wusste es nicht. Nach Landau, wie in den uns umstehenden Gruppen von Landsleuten die Meinung war und die Rede laut wurde, ach, wenn sie doch nur Landau glücklich hätten. Dahin ging's nicht. Diesen wichtigen Punkt hätten die guten Pfälzer eher besitzen sollen und besitzen können, wenn die großherzoglich gesinnte badische Volksregierung dazu willig die Hand geboten hätte. Diese hatte zwar ein Schutz- und Trutzbündnis mit der Pfalz abgeschlossen, ja wohl zum Schutz der gefürsteten Kreaturen, aber zum Trutz dem guten, armen, gläubigen Volk. Oh, ein Fluch, ein tausend- und tausendfacher Fluch fällt bei dem Gedanken an diese Regierung auf den Namen Brentano. Landau war sogleich von Anfang der Insurrektion in den Händen der Insurgenten, wenn ihnen von Baden aus das zur Beschießung der bereits wankenden Festung nötige Waffenmaterial beliehen wurde. Einige Mörser nur, um welche die Pfälzer flehentlich gebeten haben, wären hinreichend gewesen, ein ganzes Arsenal von Feuergewehren, Munition und sonstigen Gewaffen der pfälzischen Erhebung zu nutzen zu machen. Ihre Streiter waren nun großenteils gezwungen, zu der verzweifelten Waffe der Sense zu greifen. Eine Waffe, die ebenso viel Mut als Tapferkeit zur wirksamen Führung bedingt. Zum Sturm auf Landau ging's nicht mehr. Man gab es auf, wie man die Pfalz ja aufgab. 30 Seiten später schildert sie eine Kampfszene. Jetzt kam für mich ein Augenblick des Schauderns. Links an meiner Seite, etwa 4 Schritt entfernt, stand ein Blusenmann, der eifrig seine Büchse lud und mit großer Ruhe anlegte. Eine in diesem Augenblick anschnaubende Kanonenkugel streckte den Kämpfer nieder. Sie hatte ihm das Bein mitgenommen. Lautlos lag der junge Held da am Boden und änderte keine Miene in seinem bleichen Angesicht. Ich wollte ihm beispringen. Allein ich sah bald ein, wie unzulässig das auf diesem Platze sei. Umso mehr noch, da die Kameraden ihm bereits so kräftige und gewandte Hilfeleistungen brachten. Diese legten nämlich ihre Gewehre übereinander und machten so eine Tragbahre, vermittels welcher sie den Verwundeten am besten aus dem Getümmel tragen konnten. Das Gefecht hielt sich eine Weile sehr hartnäckig auf dieser Höhe. Dann aber mussten unsere Truppen, die nicht mit voller Kraft Stich hielten, sich in das Dorf zurückziehen. Hier bekam ich nun die Sendung zum Generalstab, der sich mit dem Groß auf der Straße von Bruchsal befand. Ich sollte ihm ausführlichen Bericht über den Stand des Gefechts machen. In meinem Diensteifer begab ich mich aus dem Kugelregen schleunigst fort. Da kam mir der Argwohn in den Sinn, dass Anneke mich vielleicht absichtlich aus dem Gefecht sende und mich der ihn umgebenden Gefahr nicht mehr aussetzen wolle. Gerne wäre ich wieder zurückgeritten und hätte mich geweigert zum Gehorsam. Allein bedachte ich wieder, wie wichtig es sei, eine Verstärkung durch die Hauptmacht herbeizuführen. 2 Seiten weiter. In der glühenden Sonnenhitze, in einer Staubwolke, wie ich ihresgleichen noch nicht sah, hielt ich mich hinter den Reihen der Kämpfenden auf. Der quälendste Durst machte mich endlich mobil, um in dieser Wüste nach einem Tropfen Feuchtigkeit zu suchen. Ich fand ihn in der beinahe versiegten Flasche unseres Generals. Als wir eine Zeit lang auf der Heerstraße uns befanden, ereignete sich vor uns ein eigentümlicher Vorfall. Ein Detachement preußischer Ulanen sprengte plötzlich durch die Ebene mit solcher Verwegenheit in unsere Reserve hinein, dass diese im ersten Augenblick scheu auseinanderwich. Freilich hätte man nicht anders denken sollen, als diesem Vortrab folgt sogleich ein schweres Kavallerieregiment, das uns alle aufreibt. Was aber war zu tun? Viele unserer Scharfschützen hatten bei dem ersten Vorspringen eine glückliche Position auf einer Anhöhe erreicht. Man ruft ihnen zu, schießt, schießt! Einige Beherzte legten an. Sie zielten wacker, denn von den kühnen Reitern sanken mehrere zu Boden. Der Beispiel folgten die anderen. Sie alle, Mann für Mann, werden von ihren Kugeln hingestreckt. 30, 40 Seiten weiter, die letzte Seite der Memoiren. Anneke und ihr Mann befinden sich auf einem Kahn, um über den Rhein nach Frankreich überzusetzen. Lebe wohl, deutsche Erde, lebe wohl, mein Mutterland, so klang's durch die Seele mir. Dort steht ein Kahn. Er muss zweimal hinüber, denn er ist ein gebrechliches Ding, voll von Wasser und fast nur drei von uns. Schleichen sie sich dicht längs dem Ufer. Noch eine ziemliche Strecke und sie erreichen das Fahrzeug. Nicht weit von ihm stehen preußische Vorposten. Leise, leise hinein, legen sie sich nieder. Ich tat es willenlos, bis einige kräftige Ruderschläge des Fischers uns aus der Schussweite der feindlichen Vorposten versetzt hatten. Länger denn eine halbe Stunde irrten wir auf dem hier nur seichten Gewässer des Rheins umher. Dann brachte die schwankende Barke uns an das ungastliche Gestade Frankreichs. Nacht und Öde umgaben uns. Keine Hütte am Ufer winkte mit ihrem Obdach den Flüchtlingen aus deutschen Landen. Stumm und schweigsam wanderten wir weiter durch die Nacht. Fort und fort klang's durch meine Seele mir. Lebe wohl, deutsche Erde, lebe wohl, mein armes, unglückliches Mutterland. Kurze Zeit darauf war der Volksaufstand mit der Einkesselung der Festung Rastatt zu Ende. Aber das Leben und der Kampf von Mathilde Franziska Anneke gingen weiter. Über Frankreich flohen sie und ihr Mann ins Exil in die USA. 1950 ließen sie sich in Milwaukee nieder und arbeiteten für deutsche Zeitungen. 1852 erschien die erste Ausgabe ihrer deutschsprachigen Frauenzeitschrift. Bald kam sie zum American Women's Rights Movement und hielt flammende Reden gegen Prohibition, Nationalismus, Klerikalismus und die Ungleichheit der Geschlechter. Sie wurde eine der führenden frühen Feministinnen der USA, war Vizepräsidentin der National Woman Suffrage Association. Mit Kurzgeschichten und Artikeln agitierte sie gegen die Sklaverei, gründete und betrieb eine fortschrittliche Mädchenschule, die 18 Jahre lang bestand. Am 25. November 1884, also heute vor 140 Jahren, starb Mathilde Franziska Anneke in Milwaukee.